Hallo und herzlich willkommen zu Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jeden Freitag spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, mit Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK-Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe. Wir sprechen über das starke Wachstum der Wärmepumpe und die Prognosen für die nächsten Jahre. Außerdem mit dabei der Fachanwalt für Baurecht Dr. Hendrik Hunold. Er stellt in der SHK-Show regelmäßig spannende und hilfreiche Rechtstipps für Unternehmer vor. In dieser Folge geht's um den Bedenkenhinweis. Was das genau ist, wie und wann er formuliert werden muss, das hört ihr gleich. Die SHK-Show im Handwerkerradio läuft übrigens immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 14 Uhr. Klickt euch doch gern mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den beiden Interviews bei Best of SHK-Show. Hallo, Herr Dr. Sabel.
Hallo.
Herr Dr. Sabel, die Wärmepumpe boomt, kann man sagen. Im letzten Jahr wurde ein sehr großes Wachstum festgestellt. Fassen Sie es doch gern mal kurz zusammen. Wie sehen Sie den aktuellen Markt der Wärmepumpe?
Ja, der Markt entwickelt sich tatsächlich positiv. Wir hatten im letzten Jahr bei den Heizungswärmepumpen einen Plus von 28% gegenüber dem Vorjahr. Also das waren 154.000 Heizungswärmepumpen, die verkauft wurden. Das ist schon ein gutes Plus und das freut uns auch sehr. Das brauchen wir allerdings auch, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wenn wir die Zahlen an Wärmepumpen erreichen wollen, die wir brauchen, um den Klimaschutz zu erreichen, dann ist dieses Wachstum auch dringend notwendig.
Wie kann man es denn im Vergleich zu den letzten Jahren sehen? Ging diese Entwicklung steil nach oben oder wie sehen Sie die Entwicklung der letzten Jahre?
Ja, wir hatten im letzten Jahr, also im Vergleich 2020 zu 2019, auch schon ein sehr starkes Wachstum. Das war sogar noch etwas höher mit 40%. Das ist natürlich positiv und das müssen wir auch so fortsetzen in dieser Größenordnung. Wir denken, dass wir, um die 6 Millionen Wärmepumpen zu erreichen, die Bundesregierung ja anvisiert, ungefähr ein jähriches Wachstum von 20-25% benötigen. Ich denke, die Branche hat gezeigt jetzt in den letzten beiden Jahren, dass das auch möglich ist. Das hat natürlich mit einem guten Förderprogramm zu tun. Es zeichnet sich bestimmt auch ab, dass der CO2-Preis und die Strompreisentlastung, die ja jetzt langsam zu wirken beginnen, hier auch die Kunden, sage ich mal, in die richtige Richtung führen, um der Wärmepumpe hier zum Durchbruch zu verhelfen in der Breite.
Wir haben jetzt schon mehrfach die Klimaschutzziele der Bundesregierung gehört. Lassen Sie uns darauf gerne genauer eingehen. Ich habe in der letzten Sendung mit Hans-Arno Klöb von der Unternehmensberatung Querschießer gesprochen und er meinte, die Ausbauziele sind derzeit gar nicht realisierbar, weil einfach dieses Wachstum mit den derzeit vorhandenen Fachhandwerkern gar nicht umzusetzen ist. Wie ist es aus Ihrer Sicht?
Ja, die Bundesregierung und ein Stück weit wir auch und die Klimaschutzstudien, die es gibt, also die wissenschaftlichen Studien, denken natürlich irgendwo auch vom Ziel her. Das heißt, die definieren erstmal, was wir brauchen, um die Klimaziele im Gebäudebereich zu erreichen. Ja. Und ich finde, das ist auch richtig und konsequent. Ich gehe fest davon aus, dass die Branche diese Herausforderung annehmen wird und diese Herausforderung auch schaffen wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, der Markt jetzt 2021, also im letzten Jahr, war ja immer noch sehr, sehr stark dominiert von der Installation von Gasheizungen, also von den rund 900.000 Wärmeerzeugern, die verkauft wurden, waren 650.000 Gasheizungen. Das heißt, ich glaube, hier gibt es ein Riesenpotenzial auch an Handwerkskapazität, was frei wird, wenn sich diese Handwerker auch intensiv um die Installation von Wärmepumpen kümmern. Sicher ist da bestimmt in dem einen oder anderen Fall auch eine Fortbildung angeraten, Fort- und Weiterbildung, um nochmal genau zu verstehen oder zu lernen, was jetzt bei der Wärmepumpe beachtet werden muss. Aber grundsätzlich denke ich, haben wir hier erstmal ein großes Potenzial, was genutzt werden kann. Was dann später passiert, wenn es dann wirklich auch Richtung 2030 geht, das muss man schauen. Wenn man zusätzliche Kapazitäten braucht und der Markt verlangt diese, denke ich, wird es auch Wege geben, diese bereitzustellen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, im Zuge der gesamten Energiewende kann es ja auch passieren, dass in anderen Bereichen vielleicht Kapazitäten frei werden. Denken wir nur an die Automobilindustrie zum Beispiel, Kfz-Werkstätten und Ähnliches. Da werden sich ja auch Umbrüche abzeichnen und ergeben durch die Elektrifizierung. Das heißt, ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist einfach Planungssicherheit, klare Perspektiven für die Industrie, für das Handwerk. Wir haben viel Zeit vertan aus meiner Sicht, denn diese Erkenntnisse zu dem Wärmepumpenausbau, zu dem notwendigen, die gibt es jetzt schon ungefähr seit 10 Jahren und da ist wenig passiert. Wir müssen jetzt uns einfach konsequent auf den Weg machen und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch hinhauen wird.
Beleuchten wir doch noch die Rolle der Politik. Bundeswirtschaftsminister und Klimaschutzminister Habeck hat die Ziele im Januar vorgestellt, hat auch konkrete Ausbauziele benannt. Reicht das aus Ihrer Sicht aus, diese Kennzahlen auf den Weg zu bringen, oder muss die Politik da noch mehr machen, noch mehr Weichen stellen, damit auch das Fachhandwerk, damit Hersteller, damit der Handel da auch wirklich die Planungssicherheit bekommen?
Ja, auf jeden Fall müssen wir alle gemeinsam, glaube ich, hier die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Aber die Politik ist natürlich aufgerufen, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das haben Sie schon ganz richtig definiert. Das Ziel ist, glaube ich, steht jetzt im Raum und ist definiert, was der Gebäudebereich braucht, um die Klimaziele zu erreichen. Jetzt geht es darum, die Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten. Da geht es insbesondere immer noch auch um Energiepreise. Da geht es um sehr, sehr hohe Strompreise in Deutschland, die dringend reduziert werden müssen. Die EEG-Umlagenbefreiung ist ja vereinbart, wird eventuell jetzt noch vorgezogen auf den 1. Juli diesen Jahres. Der CO2-Preis ist vereinbart. Wir wissen, dass also Gas und Öl teurer werden. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um der Wärmepumpe da auch im Gebäudebestand insbesondere zum Durchbruch zu verhelfen. Und dazu gehört natürlich auch eine Fortführung, eine Verlässlichkeit bei den Förderprogrammen. Dazu gehört auch eine klare Perspektive für das Handwerk, sicher auch Unterstützung bei der Nachwuchsförderung, bei der Ausbildung, bei der Weiterbildung im Bereich Handwerk. Da gibt es noch ein paar To-Dos. Das muss, glaube ich, jetzt nicht die Politik alleine machen. Da muss die Branche auch ihren Teil beitragen. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, ganz wichtige Weichenstellungen sind zu tun im Bereich des Energiepreisgefüges. Und das muss wirklich schnell passieren, damit diese Ziele auch wirklich wahr werden können.
Herr Dr. Sabel, lassen Sie uns abschließend noch einen Themenaspekt anschneiden, der nicht direkt mit der Wärmepumpe zusammenhängt, aber durchaus mit dem Strom. Die EU will Gas und Atomenergie, ich vereinfache es jetzt mal und sage, sie wollen sie als grün einstufen. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Hat das auch Auswirkungen auf die Energiebilanz von Wärmepumpen oder wie sehen Sie als Verband diese Einschätzung der EU?
Also das ist ein komplexes Thema. Diese EU-Entscheidung bezieht sich ja auf Investitionsempfehlungen und auf die Einstufung, ob Investitionen jetzt in nachhaltige Bereiche fließen oder nicht. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, erstmal sagen, Atomenergie als nachhaltig einzustufen ist absolut absurd. Denken Sie nur an die Endlagerproblematik, die ungelöste. Also da braucht man, glaube ich, nicht mehr drüber zu sagen. Das ist aber auch in Deutschland durch das Thema. Keiner will in Deutschland mehr Atomenergie. Da wird auch niemand mehr hinein investieren. Also für den deutschen Strommarkt und für die Wärmepumpen, die hier in Deutschland laufen, sage ich mal, ist das wenig relevant. Erdgas, um das mal so stark zu vereinfachen, als nachhaltig einzustufen, ist natürlich genauso absurd. Wenn man etwas genauer hinschaut, geht es ja hier um Gaskraftwerke, die Kohlekraftwerke ersetzen sollen. Und da wird es dann schon ein bisschen komplexer, hier ein einfaches Urteil zu fällen. Auch in unserer Energiewelt, also in der Wärmepumpen-Energiewelt, in der erneuerbaren Energiewelt der Zukunft, werden wir Gaskraftwerke brauchen als Backup-Kraftwerke, falls die fluktuierende Einspeisung von Wind und PV mal nicht in dem Maße vorhanden ist. Da ist es natürlich dann ganz wichtig, dass diese Kraftwerke am Ende nicht mehr mit Erdgas betrieben werden, sondern beispielsweise mit grünem Wasserstoff. Wenn alle diese Nebenbedingungen dann erfüllt sind, dann kann man vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es ja vielleicht nicht ganz abwegig ist, auch Investitionen in Gaskraftwerke als nachhaltig zu bezeichnen. Aber das kommt dann sehr, sehr stark auf die Randbedingungen an. Ich glaube, unterm Strich tut sich die EU keinen Gefallen mit dieser Einordnung. Das wird im Zweifelsfall eher dazu führen, dass dieses Bewertungskriterium oder dieses Bewertungsschema einfach nicht mehr ernst genommen wird, wenn da Atomkraft und Erdgas weiterhin mit Bestandteil sein sollen.
Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, ein sehr spannender Bereich. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Herr Dr. Sabel, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Einschätzung, wünsche Ihnen alles Gute und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Danke, tschüss. Hallo, Herr Dr. Hunold.
Viele Grüße aus München. Hallo, Herr Hermannsdörfer.
Herr Dr. Hunold, wir sprechen heute über den Bedenkenhinweis. Vielleicht können Sie es kurz erklären. Was versteht man denn darunter?
Das hört sich immer so juristisch an. Also es ist eigentlich eine normale menschliche Reaktion. Beispiel, ich mache es mal auf die Baustelle übertragen. Die SRKler stellen sich jetzt mal vor, sie wären Fliesenleger. Sie sollen im Bauobjekt die Fliesen verlegen, Beispiel in der Küche, auf dem Fußboden oder im Bad. Und sie kommen rein und sie sehen, der vom Estrichleger reingebrachte Estrich, also auf den die Fliese dann aufgelegt werden soll, ist komplett wellig. Dann ist eigentlich die übliche Reaktion ja die, dass der Fliesenleger die Hand hebt und sagt, guck mal, wenn ich meine Fliesen da drauf lege, die brechen. Mhm. Und das ist so eine Situation für einen Bedenkenhinweis.
Das heißt, sobald ein Mangel, der quasi schon davor entstanden ist, einem Handwerker auffällt oder einem Fliesenleger, einem SRKler auffällt, dann muss er diesen Mangel melden. Und das macht man mit einem Bedenkenhinweis.
Ja, vollkommen richtig. Das haben Sie schön einfach ausgedrückt. Genau, also es muss auch nicht immer ein Mangel sein, aber Sie haben es richtig gesagt, es muss immer eine Leistung sein, die vorher schon vorhanden ist, auf die der SRKler aufbaut, also die er braucht. Mhm. Beispiel, er muss irgendeine Rohrleitung an die Wand montieren und sieht, wenn ich da jetzt mit meinem Bohrer reinbohre, dann hält der Dübel später nicht und mir bricht im Endeffekt die Halterung aus der Wand. Das ist die Situation, also die Vorleistung auf das, was er aufbaut, ist nicht ordnungsgemäß. Also es muss auch kein Mangel von dem sein, der vorher gearbeitet hat, sondern es kann auch einfach aus dem Bestand herrühren, dass das Holz morsch ist, dass die Wand bröckelig ist, kann alles Mögliche sein. Das sind die typischen Situationen.
Okay, also es ist eigentlich eine ganz, eine gut vorstellbare Situation, wenn ich an die Baustelle komme und ich möchte meinen Boden verlegen, ich möchte ein Loch in die Wand bohren und dann merke ich, das funktioniert nicht, dann muss ich es melden. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn man trotzdem verbaut, wenn man diesen Mangel entweder nicht sieht oder sich denkt, das geht schon, das kann ich noch selbst irgendwie fixen. Was sind da die Risiken?
Also müssen Sie sich ganz einfach vorstellen, dann ist es so, dann ist der SRKler oder der Handwerker dann auch für den Mangel, also für die Folgeschäden, die daraus resultieren, verantwortlich. Also er schluckt dieses Risiko mit und rechtlich müssen Sie sich das läuft es ein bisschen anders. Das läuft so, immer in dem Moment, wo der SRKler diesen Bedenkenhinweis ausgesprochen hat, wird er von diesem Risiko frei. Also er muss sich freizeichnen, sagt man auch in der Fachsprache so ein bisschen. Das heißt, er muss den Bedenkenhinweis zünden, sonst ist das Risiko bei ihm. Also wenn er schweigt, wenn er es also erkennt und er schweigt, ist das Risiko bei ihm im Haus. Also er muss es wegdrücken durch den Bedenkenhinweis.
Und was ist, wenn er einen Mangel oder fehlerhafte Materialien nicht erkennt und dann trotzdem drauf aufbaut, kann er dann trotzdem belangt werden oder greift da irgendwas anderes dann?
Ja, das sagen die ja dann immer. Die Handwerker sagen immer, das konnte ich alles nicht erkennen und so. Und dann streiten sie natürlich später unsäglich über das Thema, konnte das ein vernünftiger Handwerker erkennen, ja oder nein? Mhm. Und da sagt der eine gerichtliche Sachverständige, ja, das kann der erkennen, weil der einfach höhere Maßstäbe ansetzt. Und vielleicht ein anderer Sachverständiger, der da andere Erfahrung hat, sagt, nee, das hätte der nicht erkennen können. Also sie sind dann schon im Gefecht und da gibt es eigentlich so eine Faustformel, lieber einen Bedenkenhinweis mehr als einen zu wenig. Und dann haben sie das Risiko raus.
Okay, dann auch das vielleicht als Tipp, wenn man auf eine Baustelle kommt und seine Arbeiten verrichten möchte, sollte man da erstmal die Begebenheiten vor Ort checken und auch gezielt nach solchen Sachen suchen, damit man eben keine Gefahr läuft, dass da im Nachhinein irgendwas passiert?
Ja, richtig. Also ich würde mir das vorher einfach mal grundlegend angucken, ob das, was da ist, quasi technisch ausreichend ist, damit ich meine handwerkliche Leistung vernünftig erbringen kann. Und wenn ich meine, das eine oder andere genügt dem nicht oder man muss da was verändern, dann sollte man das dem Auftraggeber auch mitteilen. Ja, also hier geht es also so, sagen wir so, wenn Sie schweigen, haben Sie das Risiko im Koffer.
Herr Dr. Hunert, jetzt lassen Sie uns ein bisschen ins Detail gehen. Wie müssen denn Handwerker diesen Bedenkenhinweis überhaupt formulieren?
Also der erste Knackpunkt ist schon mal der, dass die Handwerker über die Schwelle springen müssen, dass sie was schreiben. Also oft ist es ja so, dass die dann denken, ach, ich schreibe dem jetzt nichts, dann denkt der, das Bauvorhaben fängt ja schon gut an und der Auftraggeber hätte einen schlechten Eindruck vom Handwerker. Also davon sollten sich die Handwerker schon aus Eigenschutz distanzieren. Man kann so Bedenkenhinweise, da muss auch nicht ganz fett drüber stehen, Bedenkenhinweis, da müssen Sie auch keine Paragraphen nennen. Das können Sie auch ganz nett informativ als technische Aufklärung verfassen. So nach dem Motto, ich kümmere mich um dich, Kunde, guck mal, mir ist das und das aufgefallen, da müssen wir ran, das müssen wir so und so machen. Also der Ton macht die Musik. Sie können das auch clever diplomatisch verkaufen. Also das ist schon mal der erste Punkt.
Ja, okay, also es gibt keine bestimmte Form, die man beachten muss. Wichtig ist nur, man sollte es oder man muss es schriftlich formulieren. Eine mündliche Ansage an den Bauherrn reicht da dann nicht aus, oder?
Ja, Form ist immer so ein bisschen, also auch so ein rechtliches Wort. Also der erste Punkt ist immer der, und das ist auch vielleicht so eine Art Checkliste, dieses Schreiben, das sagen Sie schon richtig, es gilt da der Grundsatz, wer schreibt, der bleibt und wer telefoniert, der verliert. Also Sie nehmen am besten einen Zettel und jeder Brief fängt oben links mit dem Adresskopf an, verstehen Sie? Und beim Adresskopf soll der Handwerker sklavisch den Auftraggeber reinschreiben, also es geht immer an den Auftraggeber. Dann ist es auch so, kann ich das jetzt zum Beispiel per Mail verschicken oder nicht? Und da gab es in letzter Zeit mal ein paar Urteile, die haben gesagt, naja, E-Mail reicht nicht aus und so. Das relativiert sich langsam so ein bisschen. Also der sicherste Weg ist eigentlich immer, das zu faxen. Also Telefax ist aktuell noch Mitte der Wahl. Ja.
Okay, also dann doch lieber aufs Fax setzen. Ein Gerät, das schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, aber zahlt sich immer noch aus, ne?
Ja, ist gut.
Herr Dr. Hunert, was muss denn dann konkret rein? Sie sagen, die Form ist so ein rechtliches Wort und man kann es eigentlich auch ganz, ganz nett und unverfänglich formulieren. Letztendlich will man ja auch nur dem Kunden was Gutes tun dadurch. Aber was muss denn konkret rein? Welche Punkte dürfen nicht fehlen?
Das ist eigentlich auch ganz einfach. Man muss sich das immer noch vergegenwärtigen. Der Kunde beauftragt den SAKler oder den Unternehmer ja deswegen, weil er es selber nicht kann. Er hat ja keine Ahnung, wie er es baut. Nämlich, wenn er es selber könnte, hätte der SAKler oder der Unternehmer ja gar keinen Auftrag. Da würde es der Kunde ja selber machen. So, und deswegen ist der Kern des Bedenkenhinweises das, dass man dem Kunde schon sehr, sehr laienhaft, also wirklich wie im Kindergarten erklärt, was das Problem ist. Also hier, ich habe das Problem. Man muss ihm genau sagen, hier habe ich das und das technische Thema. Das können die Handwerker auch gut, weil darin haben sie ihre Ausbildung gemacht. Was man dann aber nicht machen darf, ist das, und da fallen viele drauf rein, dass man dann konkrete Verbesserungsvorschläge macht. Man darf also nur schreiben, pass auf, ich habe hier das und das Problem. Ja, wir können so nicht weiterarbeiten, das muss behoben werden. Und dann ist es ziemlich wichtig, dass noch folgender Satz kommt, wenn wir das und das nicht ändern, du aber trotzdem möchtest, dass wir so weiterbauen, musst du auch damit rechnen, dass wir dafür keine Gewährleistung übernehmen. Also es muss zum Schluss noch dieser Satz kommen, wenn du es trotzdem so willst, wie es jetzt da ist, dann hafte ich dafür nicht. Das ist der Kern. Also der Kern ist die Aufklärung über das technische Defizit, was da ist.
Okay. Und wenn der Auftraggeber aufgeklärt ist, dann, wie Sie sagen, er könnte theoretisch sagen, ja, macht's trotzdem. Dann ist aber jetzt zum Beispiel der SAKler, der den Bedenkenhinweis geschrieben hat, aus dem Schneider. Wenn der Bedenkenhinweis geschrieben ist und beim Auftraggeber auch angekommen ist und er sagt, ja, wartet noch, bis ihr eure Arbeiten macht, wie ist da das weitere Vorgehen dann? Wird dann der Handwerker, der davor da war, also zum Beispiel der Fliesenleger, nochmal kommen und das Ganze ausbessern oder wie ist da der Ablauf?
Ja, so wäre eigentlich der richtige Mechanismus. Der Unternehmer sollte den Bedenkenhinweis auch immer reinformulieren, bitte teil uns doch innerhalb von 2 Tagen mit, wie du verfahren möchtest, und dann kann man auch noch so reinschreiben, bitte beachte dann auch dabei, je schneller du dich äußerst, desto weniger Verzögerungen haben wir im Bauablauf. So, dann wird der in der Regel schon antworten und dann kommt als Antwort ja raus, das, was Sie vielleicht sagen, ja, okay, das machen wir nicht so, ich bestelle den Fliesenleger, dann ist der Unternehmer auch aus dem Schneider. Wenn er aber sagt, und das ist ja die zweite Variante, er sagt, das interessiert mich halt alles nicht, macht's halt weiter, dann kann der SHK, das hört sich jetzt ganz doof an, aber auch rechtlich beruhigt weiterbauen, ohne dass er ein rechtliches Risiko fährt.
Okay, also einige wichtige Punkte, auf jeden Fall den Hinweis, dass keine Gewährleistung mehr übernommen wird, wenn weitergebaut wird, trotz Bedenkenhinweis.
Genau.
Am besten einen ungefähren Zeitrahmen vorgeben, ab wann man eine Antwort erwartet. Und ja, das sind so die wichtigsten Punkte, die man beachten muss, oder? Herr Hundert, habe ich noch irgendwas vergessen oder wollen Sie noch was hinzufügen?
Also nee, auch für einen Nicht-Juristen haben Sie das knackig zusammen.
Ja, freut mich, dann lerne ich ja auch immer noch was dazu hier. Herr Dr. Hundert, vielen lieben Dank für die Informationen, für das Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Immer wieder gerne. Tschüss.
Ciao. So, und ich sage vielen Dank an Dr. Martin Sabel und an Dr. Henrik Hunold. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast einfach weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.